Wie geht's euch, Kinder? Könnt ihr noch still sitzen? Ja? Ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir mal klatschen zusammen. Ja? Okay. Schön, aber vielleicht kriegen wir das noch geordnet dahin ein bisschen. Ne? Probieren wir mal. Ne? Okay. Schon viel schöner, gell? Super, ne? Das ist schön, wenn man so zusammen klatscht, ne? Und der Rhythmus da ist, da kann man ja wirklich was zusammen machen, da können wir Musik zusammen machen. Das ist schön, ne? Lass uns mal so ein bisschen austauschen. Wir müssen laut reden, gell, auf die Distanz. Heute, wie war denn so die Erfahrung für euch? Dieser Corona-Einschränkungen von diesem Shutdown? Vielleicht erstmal einen Test so ohne Worte, war es eher so oder oder mittel? Können wir mal zeigen? Ja. Okay. Im 1. Mose 50, Vers 20, da spricht Josef zu seinen Brüdern, die ihn schwer misshandelt haben, die ihn in die Sklaverei verkauft haben, und ihr kennt diese ganze Dramageschichte über Jahre hinweg, wie Josef dann mal oben war, Verwalter des Hauses, wo er Sklave war, wurde und dann in den Knast und auf und ab. Er kennt die Geschichte, aber am Ende konnte Josef zu seinen Brüdern sagen, die ihm so viel Unrecht angetan haben, er konnte ihnen sagen, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Und das ist, wie der Markus schon gebetet hat, unsere Hoffnung. Wir wissen, Gott hat die Kontrolle und Gott wird alles zum Guten wirken. Auch das, was auf den ersten Blick für uns nicht gut scheint. Aber er kann es zum Guten gebrauchen. Jetzt mal eine Frage, was hat Gott denn Gutes getan in dieser Corona-Zeit? Was war denn gut in der Zeit? Frische Luft, ja? Ja? Nix, das ist nicht viel.
Weniger Stress,
ja? Also fand ich auch schön, wir hatten mehr Zeit als Familie zusammen. Schlicht und einfach, weil Fußballtraining, Tanzen, Turnen, Schulveranstaltungen und so weiter und so fort, ganz viel von diesen Dingen flachgefallen sind. Auch die eine oder andere Gemeindeveranstaltung natürlich. Was war schwierig für euch in der Zeit?
Hausaufgaben,
ja. Homeschooling, das fällt uns noch immer schwer, gell?
Keine Umarmungen,
ja, die Distanz. Ihr habt mir echt gefehlt, so persönlich zu treffen, ja. Freundinnen zu sehen in der Schule vielleicht, gell? War es eigentlich stressig zu Hause für euch? Manchmal schon, gell? Vielleicht sogar mehr gestritten als normal. Ich habe gelesen, angeblich sind die Anrufe bei der Hilfe-Hotline, also bei dem Hilfetelefon für streitende Erwachsene, um 20% gestiegen. Und das ist manchmal so, wenn man so lange zusammen ist und man sich lange nicht aus dem Weg gehen kann, dass man sich so ein bisschen auch auf den Keks geht, gell? Kann das sein? Haben wir das auch erlebt? Ein bisschen schon auch, gell? Wenn wir ehrlich sind, gell? Es gibt so verschiedene Ansichten, verschiedene Wünsche, die wir haben. Und natürlich ist jeder von uns eine andere Persönlichkeit. Und
das prallt manchmal so aufeinander. Habt ihr das schon mal erlebt? Manchmal ist es einfacher, kurzfristig mit jemandem auszukommen. Also wenn man irgendwo jemanden, den man nicht so mag, vielleicht mal kurz am Schulhof trifft, gell, für 5 Minuten in der Pause. Oder wenn man jemanden ab und zu trifft, als langfristig mit jemandem zusammen zu sein. Und das gilt für die Familie, das gilt vielleicht auch für den Hauskreis, das gilt auch für das Gemeindeleben. Ich habe euch so ein kleines Video mitgebracht, was mir jemand zugeschickt hat, wahrscheinlich sogar einer von euch, über zwei Leute, so ein Ehepaar, die sich richtig auf den Keks gegangen sind, weil sie so unterschiedliche Persönlichkeiten sind.
Hermann?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest.
Nein, nein.
Ich bringe dir deinen Mantel.
Nein, danke.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ich gehe ja nicht spazieren.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst.
Gut.
Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest.
Nein, schaden könnte es nicht.
Also was willst du denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Ach.
Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Und jetzt möchtest du plötzlich da sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Sitzen?
Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
Ich sag ja nichts mehr.
Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.
Ja.
Liest du was?
Im Moment nicht.
Dann lies doch mal was.
Nachher. Nachher vielleicht.
Hol dir doch die Illustrierten.
Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
Soll ich sie dir holen?
Nein, nein, vielen Dank.
Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen.
Ich möchte jetzt nicht lesen.
Mal möchtest du lesen, mal nicht.
Ich möchte einfach hier sitzen.
Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
Das tue ich ja.
Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Hermann? Bist du taub?
Nein, nein.
Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin doch nicht aggressiv.
Warum schreist du mich dann so an?
Ich schreie dich nicht an!
Ja, gell, manchmal läuft das Leben so. Und ist es nicht traurig, dass wir oft eigentlich die Menschen, die wir am meisten lieben und denen wir am nächsten sind, dass wir mit denen oft auch am meisten streiten? Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung auch als Ehepaare oder ihr Kinder als Geschwister. Und genauso traurig ist es, wenn es Zwist in der Gemeindefamilie gibt. Wenn die Gemeinde oder wenn Gemeinden, also der Leib Christi im größeren Sinn, streitet, dann ist es
erstens gegen Jesu Willen, gegen Jesu Gebet. In Johannes 17 hat Jesus dreimal zum Vater gebetet um die Einheit unter seinen Nachfolgern. Und er hat da gebetet, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also es ist gegen Gottes Wille, es zerstört auch unser Zeugnis vor der Welt, also vor den Menschen, die Gott noch nicht kennen. In Johannes 13 hat Jesus gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wir können an 1. Korinther 13 natürlich denken, wo wahre Liebe ausdefiniert wird. Die ist geduldig, die ist freundlich und so weiter und so fort. Und dann drittens ist Streit natürlich nicht schön. Und zwar für alle Beteiligten ist es nicht wirklich schön. Oder, ihr Kinder, ist Streiten schön? Oh, nicht wirklich, oder? Und ich habe viel Erfahrung da drin, ihr vielleicht auch. Ich habe früher viel gestritten mit meinen Geschwistern. Und ich war echt so ein ausbrausender Kerl. Zorn und Sicherung durchgebrannt, rumgeschrien, Türen zugeknallt. Vielleicht kennt das der eine oder der andere. Und wisst ihr was, wenn ich dann alleine auf meinem Zimmer gesessen bin, dann habe ich mich nicht so wirklich gut gefühlt. Das fühlt sich eigentlich gar nicht so schön an. Und bei mir war es dann schnell wieder verflogen, der Zorn. Und dann bin ich runter zu den anderen. Und für mich war alles okay, habe so getan, als wäre nichts passiert. Aber für die anderen ist halt was passiert. Und das war für die auch nicht so schön. Und da bin ich so dankbar, dass Jesus mich da verändert hat, als ich Frieden mit Jesus gefunden habe, habe ich zumindest zu einem größeren Teil auch Frieden gefunden mit meinen Mitmenschen. In Matthäus 5 hat Jesus gesagt, glückselig sind die Friedensstifter, also glücklich in ihrer Seele sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, Kinder Gottes heißen. Die Menschen werden sie als Kinder Gottes erkennen. Und das ist unsere Bestimmung. Frieden zu haben, eins zu sein. Das wird im Himmel so sein. Also warum nicht auch schon hier versuchen, so zu leben, das auszuleben, danach zu trachten, wozu wir eigentlich berufen sind. Den Frieden in Jesus Christus. In den Sprüchen 6 heißt es, 6 Dinge sind, die dem Herrn verhasst sind und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Und da heißt es unter anderem, wer freiem Lauf lässt dem Zank zwischen Brüdern. Und wir reden hier nicht über Dinge, die es wert sind, dafür zu streiten. Es gibt Dinge, die sind es wert, dafür zu kämpfen. Also wenn es um das Wohl von anderen geht, zum Beispiel, wie Jesus im Tempel die Tische umgeschmissen hat und die Händler rausgeschmissen hat und gesagt hat, das soll ein Bethaus sein, wo die Menschen Gott begegnen können. Oder wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Aber wenn wir ehrlich sind, meistens streiten wir nicht um so wichtige Dinge, oder? Sondern eher, weil wir uns selbst zu wichtig nehmen und so unsere eigenen egoistischen Motive und Wünsche über die von anderen stellen. Also ganz oft, wenn wir streiten, geht es um Pipifax, oder? Auch so in der Gemeinde, ob der Gottesdienst um 10 anfängt oder um 11 oder ob der 10 Minuten länger oder kürzer ist oder ob das Logo so sein soll oder die Vorhänge grün oder blau, solche Sachen. Ne? Und der Paulus, sagt uns der Apostel Paulus, dass eine uneine Gemeinde, eine gespaltene Gemeinde eigentlich eine unreife Gemeinde ist. Im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 1, da schreibt er, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt ihr nach Menschenweise?
Wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere, ich des Apollos, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht menschlich? Und ich lese es euch in der moderneren Übersetzung vor, aus der Neuen Leben-Übersetzung. Ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet? Ich möchte heute den Psalm 133 mit euch lesen. Wenn ihr eure Bibeln da habt, könnt ihr die gerne aufschlagen. Ich habe hinten auch so Outlines. Ich glaube, englische Schriftstellen brauchen wir nicht heute. Hätte ich auch noch da. Also Psalm 133. Ich möchte ihn gerne mit euch lesen und das so als Kontrast entgegenstellen. Wir wissen nicht genau, wann dieser Psalm geschrieben wurde, aber es könnte sein, dass David den Psalm geschrieben hat in einer Zeit, nachdem Bürgerkrieg war in Israel zwischen David und den Nachkommen von dem alten König Saul. Also wo so richtig schlimmer Streit war unter Gottes Volk. Und dann, nachdem beide Seiten Frieden geschlossen hatten und David König geworden ist über ganz Israel, hat er vielleicht diesen Psalm geschrieben. Und dann später haben die Israeliten bei ihrer regelmäßigen Wallfahrt nach Jerusalem zum Tempel diesen Psalm gesungen. Und das war so eine Situation, wo die Israeliten von allen Ecken des Landes zusammengekommen sind, zum Heiligtum, nach Jerusalem, in den Tempel. Also immer und immer mehr Menschen waren da gemeinsam unterwegs. Und das heißt auch praktisch, dass sie immer mehr Rücksicht aufeinander nehmen mussten. Vielleicht kennt ihr die Erfahrung auch so von Autofahrten in den Urlaub. Kennt ihr das, wenn man so stundenlang miteinander unterwegs ist? Also wir bei uns daheim, als ich ein Kind war, wir Kinder haben eigentlich immer gestritten beim Autofahren. Wir sind zu dritt hinten gesessen, ich auf der linken Seite immer, mein Bruder auf der rechten, unsere Schwester dazwischen, die Tante Gerlinde. Und wir Jungs haben dann immer gesagt, ja, hier ist unsere Grenze. Und wenn irgendwer über die Grenze gekommen ist, dann Ellbogencheck. So hat das immer angefangen. Ja. Und dann hat es manchmal so gerappelt, bis der Papa dann stehen geblieben ist und ja, er dann ausgezuckt ist und gesagt hat, hey, jetzt ist aber still. Einmal hat er uns sogar rausgeworfen aus dem Auto. Da war es wirklich ganz schlimm. Also wenn man gemeinsam unterwegs ist, gell, ist es manchmal herausfordernd. Also lasst uns den Psalm 133 lesen. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und bei den Brüdern sind auch die Schwestern gemeint. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Dieser Psalm sagt uns drei Dinge über das Zusammenleben in Einheit. Erstens spricht er über die Schönheit. Und dann zweitens über die Quelle von Einheit und drittens über den Segen, der darauf liegt. Also lasst uns das Erste anschauen, die Schönheit von Zusammenwohnen, Zusammenleben in Einheit. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und ich habe mir auch gedacht, das kann man sich nicht immer aussuchen, gell, mit wem man zusammen wohnt. Also später, wenn man eine WG hat, vielleicht. Aber so als Familie eher weniger, gell? Also wir haben bei uns keine Abstimmung gehabt, gell? Als die Ella geboren wurde oder die Lena geboren wurde, wollen wir sie behalten oder nicht? Das war überhaupt kein Thema. Also wir haben uns total gefreut über jedes Kind. Wir sind total dankbar, dass wir sie haben, aber Gott hat uns dieses Kind geschenkt. Punkt. Da gab es keine Abstimmung. Ne? Familie, Gott stellt uns zusammen als Geschwister und das ist so. Und so ist es auch in unserer Familie Gottes. Gott schenkt uns Brüdern und Schwestern. Und es ist kein Zufall, dass wir so hier zusammen sind, wie wir zusammen sind bei uns in der Gemeinde. Gott hat uns zusammengeführt, Gott hat uns zusammengestellt und es ist gut für uns. Auch zu unserem Wachstum. Und so diese Einheit von denen, die zusammen wohnen, die sich entschieden haben, Gemeinschaft miteinander zu haben, die sich entschieden haben, andere nah an sich ranzulassen. Das ist immer herausgefordert, oder? Habt ihr das schon gemerkt? Das ist immer angefochten. In dem Sinn ist Einheit auf Distanz einfacher oft als Einheit, mit denen wir zusammen wohnen. Na, ich kann wunderbar eins sein mit der weltweiten Kirche Christi. Ich sage super, wir sind alle eins. Hey, ich liebe die Geschwister in England, echt. Das ist so toll, dass wir eins sind, gell, in Jesus. Das ist relativ einfach, ne? Aber wenn wir zusammen wohnen, ist es manchmal herausfordernder. Also, als ich noch daheim bei meinen Eltern gewohnt habe, mit meinem Bruder, wir haben uns viel öfter gestritten als jetzt, wo wir 800 Kilometer entfernt sind. Gut, wir sind auch ein bisschen älter geworden. Aber ich sehe ihn nur so ein paar Mal im Jahr. Also eine Herausforderung, die wir annehmen müssen. In der neuen evangelischen Übersetzung ist es so übersetzt: Seht, wie wunderbar schön ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenstehen. Seid wunderbar schön. Ich habe euch vermisst. Es ist schön, euch wieder persönlich zu begegnen. So diese Gemeinschaft über Videokonferenz ist echt nur das Zweitbeste, gell? Und viele haben mir eigentlich auch erzählt, dass es ihnen genauso geht. Und ich glaube, wir haben vielleicht diesen Segen der Gemeinschaft neu schätzen gelernt. Das ist ja oft so, dass man den Wert von etwas erst so richtig schätzen lernt, wenn man es mal eine Zeit lang nicht hat oder wenn man es nicht mehr hat. Also zum Beispiel, nachdem wir ausgezogen sind von daheim, wird uns bewusst, wie gut wir es wirklich hatten im Hotel Mama, gell? Oder dann später, wenn wir arbeiten gehen, schauen wir zurück auf unsere Schulzeit und sagen, hey, eigentlich war das eine wunderschöne Zeit. War eigentlich richtig schön. Und die Lektion für uns ist natürlich, dass wir lernen, das zu genießen, was wir jetzt gerade haben. Wir verpassen oft 90% von dem, was eigentlich gut ist, weil wir uns auf die 10% fokussieren oder 1% vielleicht sogar nur, was gerade nicht funktioniert und was gerade nicht so gut läuft. Also viele von uns sind so veranlagt. Ich bin auch eher so veranlagt, so ein typisch Mann, Problemlöser. Na, du siehst das eine Ding, was nicht funktioniert und das willst du irgendwie reparieren. Meine Suppe ist kalt. Ja, aber hey, bist du dankbar, dass du was zum Essen hast? Und dass wir die Möglichkeit haben, die Suppe aufzuwärmen, in die Mikrowelle stellen, wird wieder warm, kein Problem. Und dass du ein Dach über dem Kopf hast und dass du Besteck hast. Ja, ist so das typisch menschlich, das eine kleine Ding, was gerade nicht so läuft, das kann uns so einnehmen. Das können wir auch in der Familie so machen. Hey, ich bin so gesegnet, überhaupt Familie zu haben. Ich habe erst sehr spät geheiratet, wie ihr wisst. Ich wusste eigentlich nicht, ob ich nochmal Familie haben werde. Und ich bin so dankbar, dass ich euch habe. Und
dann manchmal so im Stress aber des Homeschoolings oder in Momenten, wo wir uns aneinander reiben, wo die Emotionen so hoch gehen, da kann ich das aus den Augen verlieren, eigentlich den Segen, den wir aneinander haben. Geht es euch auch so als Ehepaare oder Familien manchmal? Das kann uns als Gemeindefamilie genauso passieren. Wir sind so gesegnet, dass wir einander haben. Es gibt Christen in Nordkorea oder in irgendwelchen islamistischen Ländern, die bekehren sich zu Jesus und die wissen nicht, dass es noch andere Geschwister gibt. Also wissen sie schon, aber wenn sie sich bekehren, dürfen nicht mal ihre Familienmitglieder, ihre Kinder das wissen oder die Verwandten, weil es so gefährlich ist. Und wir dürfen uns frei versammeln. Wir dürfen Geschwister haben, das ist ein wunderbares Geschenk. Wir haben ein wunderschönes Gemeindegebäude hier. Wir haben wunderbar talentierte Geschwister, die uns dienen mit ihren Gaben. So viel Gutes da. Aber man ist schon doof, dass wir so weit auseinandersitzen müssen, gell? Und das mit den Masken und ja, überhaupt, das ist echt doof, ne? Und da dieses Lied, das gefällt mir nicht so. Oder da ist dieser eine Bruder, mit dem ich mir schwer tue. Oder diese eine Entscheidung, die die Leitung getroffen hat. Oder umgekehrt auch als Leiter. Ein Unzufriedener oder ein Kritiker kann dir den Blick verstellen auf die 80 anderen, die eigentlich happy sind und zufrieden sind. Aber das ist eine Ding und plötzlich ist dann alles irgendwie so grau und irgendwie nimmer so schön. Und die Lektion ist, lass dich nicht in diesen Tunnelblick reinreiten. Lass uns das lernen, dass wir die Segnungen sehen, das große Bild sehen. Und lass uns die Wertschätzung als Gemeinschaft, als Gemeinde, lass uns die Wertschätzung nicht verlieren, die wir vielleicht neu gewonnen haben in dieser Zeit der, naja, aufgezwungenen Trennung, die wir jetzt hatten. Ich möchte uns einladen, dass wir aus dieser neu gewonnenen Wertschätzung heraus wieder ganz neu auf die Qualität unserer Gemeinschaft achten. Dass wir nicht nur so weitermachen, wie es vor der Krise war, sondern dass wir es vielleicht schaffen zu wachsen durch die Erkenntnis des Wertes der Gemeinschaft, was wir eigentlich aneinander haben und was wir vermisst haben, einander zu sehen. Dass wir anstreben, ganz neue, wertschätzende Art von Beziehung zu leben. Ermutigende, aufbauende Gemeinschaft, wie es in der Bibel heißt. Dass wir einander ermutigen sollen, dass wir Ermutiger sind. Eine ermutigende Gemeinschaft beginnt damit, dass ich ein Ermutiger bin. Dass ich versuche, das Gute zu sehen und es dem anderen auch sage. Wir hatten das in der Familienandacht unlängst, gell? Habe ich das vorgelesen. Das ist eine gute Lektion. Versuchen, das Gute zu sehen und das dem anderen zu sagen. Hey, du bist aber toll gekleidet heute. Und du hast aber eine coole Maske. Und das hast du aber schön gemacht. Ja, lasst uns es wahrnehmen, aber lasst es uns auch weitergeben. Ermutigen, aufbauen. Wir wollen zur Auferbauung des Leibes zusammenkommen. Dass wir nach Einheit trachten. Nach dieser Einheit, die wir eigentlich schon haben im Geiste Jesu Christi. Das heißt nicht, dass wir Konflikte oder Missstände unter den Teppich kehren. Aber dass wir um Einheit ringen, dass wir positive Lösungen anstreben, wenn das nötig ist. Dass wir diesen Wert der Einheit als Familie Gottes, um Jesu Willen, auch um unseres Zeugnisses vor der ungläubigen Welt willen, dass wir das über unsere Egoismen stellen. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist gut für uns, es ist lieblich, schön für uns und auch für Jesus. Jesus freut sich drüber. Das ist sein Herzenswunsch, darum hat er gebetet. Also seht, erkennt, wie gut das ist. Erkennt, wie schön es ist, was für ein hoher wert, diese Gemeinschaft in Einheit ist. Es wertschätzen. Damit fängt dieser Psalm an. Und dann gibt David uns hier zwei Bilder für diese Schönheit des friedlichen Zusammenlebens als Geschwister. Und die weisen uns auf die Quelle unserer Einheit hin. Das erste Bild ist das Bild von der Salbung des Hohenpriesters Aaron bei seiner Einsetzung. Im Vers 2, wenn wir weiterlesen, heißt es, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Also wenn sie einen Priester eingesetzt und gesalbt haben, dann haben sie ihm Öl übergekippt, über sein Haupt. Der Haupt ist der Kopf. Haben sie Öl übergekippt und das ist dann runtergeronnen, natürlich von oben nach unten hier, über den Bart, über die Kleider. Und dieses Öl, das war ein sehr kostbares Öl. Das war wertvoll, ein Bild für Segen, ein Bild für Salbung. Daher kommt eigentlich dieses Wort, wenn wir sagen, oh, ich fühle mich gesalbt oder er ist gesalbt, ein Bild für die Zurüstung durch den Heiligen Geist. Okay, ich habe jetzt hier eine Flasche Öl mitgebracht. Kinder, wer von euch will gern gesalbt werden? Hä? Ah, nicht mit Öl, okay. Aber ich habe hier einen Aaron mitgebracht. Das ist der Aaron. Jetzt. Okay? Wer möchte denn gerne den Aaron mal salben? Mit Öl. Ah, komm, wer traut sich? Jungs. Mädels, wo sind meine tapferen Mädels? Nieder, bist du? Ja, genau, habe ich mir gedacht. Super, du bist ein mutiges Mädchen. Ich habe mir gedacht, dass dir das Freude machen wird. Hier, versuch mal den Aaron zu salben, so dass es wirklich nach vorne fließt. So. Super. Danke, Nina. Hast du ganz toll gemacht. Okay. Kinder, habt ihr das alles beobachtet? Wie ist denn das Öl geflossen? Habt ihr das beobachtet? Ja? Genau, von oben nach unten. Von dem Haupt auf den Leib. Und wer kann mir das sagen? Wer ist unser Hohepriester? Wer ist unser Mittler zu Gott, der uns Gott näher bringt? Wer ist das? Genau, Jesus ist immer die richtige Antwort, gell? Im Zweifel. In der Gemeinde. Genau, Jesus. Und die Bibel verwendet dieses Bild von uns als Gemeinde, Bild von einem Leib. Jesus ist unser Kopf, Jesus ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Also dieser Segen dieser schönen, kostbaren, friedvollen Einheit kommt aus der Verbundenheit mit Jesus, mit unserem Haupt. Noch eine makabere Frage, Kinder, das wollen wir jetzt nicht machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen traurig. Aber was würde passieren, wenn wir jetzt den Kopf abmachen würden von dem Aaron hier und daneben hinlegen würden und da das Öl drüber kippen würden? Würde dann der Leib, der Körper auch noch Öl abbekommt? Nee, gell? Dann kommt kein Öl auf dem Leib. Und das ist das Bild, was Gott uns gibt in diesem Psalm. Dieser Segen der schönen, kostbaren, friedvollen Einheit, der kommt, indem wir uns unter Jesus stellen, unter unser Haupt. Dann sind wir in der Position, wo das Öl herabfließen kann. Wie können wir Einheit erfahren? Wie können wir eins werden, wenn wir uns unter Jesus stellen? Nicht, indem wir uns einander gegenseitig anklotzen und die ganzen Pickel und Unreinheiten aneinander sehen. So werden wir nicht eins. Aber wenn wir uns gemeinsam unter Jesus, unter seiner Leitung versammeln, wenn wir auf ihn schauen gemeinsam, wenn wir gemeinsam ihn suchen und seinen Willen suchen. Wenn wir ihn und das, was ihm auf seinem Herzen liegt, zu unserem Fokus machen, dann werden wir eins. Deswegen ist es so gut, hier zusammenzukommen und von uns wegzuschauen und gemeinsam auf ihn zu schauen und auf das Kreuz zu schauen. Und natürlich jedes Mal, wenn wir anfangen zu streiten, ist das wieder der Schlüssel, wie wir wieder eins werden. Dass wir von uns selbst wegschauen und auf ihn schauen. Das Wesentliche im Blick behalten. Ich glaube, das wird uns wirklich helfen. Zu Pfingsten waren die Jünger alle versammelt in Einheit. Und was ist dann passiert? Der Herr hat den Heiligen Geist ausgegossen, wie es durch den Propheten Joel im Alten Testament prophezeit war. Er hat da seinen Leib gesalbt und seinen Leib zugerüstet. Das zweite Bild, was wir hier sehen, ist wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Das Hermongebirge war ganz im Norden Israels und Syrien, so dieses Eck da oben. Das waren die höchsten Berge in dieser ganzen Gegend. Und dieses Bild von dem Tauwasser, von dem frischen Tauwasser oder Quellwasser, das wieder von oben, von dem Hermongebirge herabfließt auf die Berge Zions. Zion, damit ist Jerusalem gemeint, das Volk Gottes gemeint im Wesentlichen. Und da war es eher trocken, gell? Und bitte, das ist ein Wortbild, natürlich ist das Wasser nicht wörtlich hier vom Hermongebirge durchs Tal und dann den anderen Berg hochgeflossen. Aber es war ein Wortbild, wieder von einem, was unter dem anderen steht und was praktisch den Segen, der von da oben kommt, abkriegt. Eigentlich dasselbe Bild. Diese zwei Bilder sind parallel. Im Bibelworkshop haben wir das gelernt. Synonymer Parallelismus heißt das. Dasselbe Gedanke in zwei verschiedenen Bildern ausgedrückt wird. Also Erfrischung, Segen, der von oben kommt. In der zweiten Predigt, die der Petrus gepredigt hat zu Pfingsten in der Apostelgeschichte 3, im Vers 19 hat er gesagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung oder Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn, von der Gemeinschaft mit ihm. Dieses erfrischende Wirken des Heiligen Geistes. Und dann als drittes lernen wir hier in diesem Psalm, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Wohin? Wohin? Was haben wir gelesen? Dort, wo Geschwister in Einheit zusammenleben. Dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Das ist ein starkes Wort, befehlen, gell? Also wo Glaubensgeschwister sich in Einheit unter der Leitung von Jesus Christus sich versammeln, da wird Gott segnen. 100% garantiert. Und Leben in Ewigkeit steht hier. Ewiges Leben schenken. Und ewiges Leben ist nicht nur langes Leben, sondern auch eine Lebensqualität. Wenn wir so leben, dann werden wir eine Vorschau auf den Himmel erleben und schon hier und jetzt erfahren dürfen, ein Stück weit von dieser Schönheit. Also, wer von euch möchte gerne Salbung erleben, Segen erleben? Wer von euch möchte gerne den Heiligen Geist erfahren in einem größeren Maße? Also, wenn wir jetzt sozusagen einen neuen Start haben in unserer Gemeinschaft miteinander, als Gemeindeleib, als Nachfolger der Calvary Chapel Grünstadt miteinander, möchte ich uns zum Abschluss die Ermahnung des Apostel Paulus mitgeben als Challenge. Wenn ihr mitlesen wollt im Epheserbrief Kapitel 4, ich lese die Verse 1 bis 6 und dann 15 und 16. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut oder Geduld einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch die Einheit des Geistes, die wir schon haben, geistlich in Jesus, zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Dann Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Und ihr könnt zu Hause gerne das ganze Kapitel durchlesen. Epheser 4 und Epheser 5, da haben wir ganz viele ganz praktische Tipps, wie wir dem Teufel keinen Raum geben, wie wir den Heiligen Geist nicht betrüben, sondern wie wir wachsen können als Kinder Gottes, als Leib Christi. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Amen. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater, wir sind so dankbar, dass du Einheit möglich gemacht hast. Ja. Wenn wir einander anschauen, wahrscheinlich hätten wir mit vielen, mit denen wir hier zusammen sind, natürlich ohne dich nicht Gemeinschaft. Aber du wirkst in unserem Leben durch deinen Geist, Herr. Und du schenkst uns Liebe für einander. Wir sind Familie, wir sind zusammen und wir kennen, dass es gut und lieblich und schön ist und dass es dein Plan ist, Herr, dass du auch möchtest, dass wir miteinander und manchmal aneinander wachsen, näher zu dir hin, mehr zu deiner Einstellung hin, dass wir mehr dein Herz und ja, deine Einstellung gewinnen. Herr, dass wir ein helleres Licht sind für dich in dieser Welt, die ja diese Einheit und diesen Frieden in weiten Teilen überhaupt nicht kennen. Unser Herr, wollen wir uns ganz bewusst unter dich stellen heute Morgen, unter deinen Willen, unter deine Führung, unter dein Wort. Und wir wollen bitten, dass du uns zurüstest und dass du uns salbst und segnest, Herr. Wir wollen dich da beim Wort nehmen. Wenn wir nach Einheit trachten und in Einheit zusammenwohnen, dass du deinen Segen befohlen hast, damit wollen wir rechnen, Herr. Und darunter wollen wir uns stellen. In Jesu Namen. Amen.